Also es ist ja schon so, dass der Mensch ein besonderes Wesen ist. Also, und dass wir einen Schöpfer haben, der uns geschaffen hat und der einen Körper uns gegeben hat, der, wenn es irgendwelche Differenzen gibt, Defizite gibt, dass der Körper versucht, sich selber wieder zu heilen. Also wenn ich jetzt hier wieder stehe, letzte Woche hatte ich so gut wie keine Stimme. Also der war schon ganz schön schlecht. Ich hatte schon einen dicken Hals, keine Erkältung, nur Halsschmerzen. Und meine Stimme war eigentlich in Leidenschaft, mit Leidenschaft gezogen. Da konnte man ganz tief nur brummen. Ja, und heute geht alles wieder wie normal, wie geschmiert. Also wie schnell das geht, das ist enorm. Ja, und vor allen Dingen dann, wenn Werner ein Wasser bekommt mit Sprudelsaft. Dann geht es erst recht gut. Ich freue mich, dass ich wieder hier stehen darf. Und ich wollte euch erzählen über etwas aus der Natur. Aber das soll ein Beispiel sein, nämlich es geht um ein Senfkorn. Und früher, wo ich erst mal Senfkorn hörte, dachte ich an meinen Senf. Ich bin ein Senf, ich will es nicht übertreiben, aber ich liebe Senf. Vielleicht liegt das an meinen Vorfahren. Man sagt ja, man hat etwas mitbekommen. Wie heißen die Dinge? Gene oder sowas? Also jedenfalls, da muss ich etwas bekommen haben, denn ich esse alles mit Senf. Ja. Marmeladenbrot, also mit Senf mariniert, sieht ganz gut aus. Das muss ich noch ausprobieren. Aber wenn ich jetzt an Pommes denke, Pommes frites, die esse ich mit Senf. Ja. Oder auch hier die Reibekuchen, Reibeplättchen, die esse ich mit Senf. Und das ist sehr, sehr lecker. Oder Käse aufs Brot, aber mit Senf. Das ist sehr, sehr lecker. Ja. Also. Und jedenfalls, es ging um den Senfkorn und ich dachte, oh, das hat mit Senf zu tun, das muss interessant sein, dieses Korn. Nun, der Korn ist interessant, aber mit Senf hat es nichts mehr zu tun, das weiß ich inzwischen. Also ein bedeutender Teil seiner Unterweisungen vermittelt Jesus seine Jünger, wenn er mit ihnen durch die Hügellandschaft Palästinas wanderte. Und auch wenn er dann an den Jordan entlang ging, oder am See Genazareth, und wenn sie dort dann rasteten und ausruhten, ja, da hat er die Jünger immer wieder auf die Natur hingewiesen und dabei natürlich auch veranschaulicht, wie Gottes Wahrheit durch Erfahrungen und Begebenheiten aus dem Leben, wie die zu vereinbaren sind miteinander und was man daraus lernen kann. Und vor allem auch aus dem Leben der Hirten, aber auch nicht nur Hirten, sondern auch Baumeister und Bauern und Reisenden. Also er hat auch die verschiedenen Berufsgruppen seiner Jünger beigebracht, was die ja für eine Besonderheit haben und dass wir damalige Zeit schon viel die Natur abgeschaut haben, wie das auch heute geschieht. Heute entdeckt man Neuigkeiten, die man aus der Natur herausgefunden hat, indem man Tiere beobachtet und dann dadurch ans Grübeln gerät und sagt, ja, vielleicht ist das auch eine interessante Erfahrung für uns. Das war damals schon so, hat Jesus das gemacht, auch mit seinen Jüngern. Und er verknüpfte den Alltag mit dem Ideengut des Evangeliums und mit der Liebe und Güte Gottes zu uns. Und mit der Dankbarkeit und Ehre, die wir dem Allmächtigen schulden. Und vor allem mit der Verantwortung, die wir füreinander empfinden sollten. Und auf diese Weise brachte er seine Zuhörer die göttliche Lebensweisheit eindrucksvoll und überzeugend nah. Aber unter dieser Menschenmenge, die Christus zuhörte, waren auch viele Pharisäer, die voller Verachtung feststellten, dass nur wenige ihm, also Jesus, als den Messias erkannten. Und sie fragten sich, wie dieser unscheinbare Lehrer eigentlich Israel zur Wirtschaft führen sollte, zu einer Weltherrschaft führen sollte, Wie wollte er das überhaupt machen, ohne Geld und ohne Macht und ohne Ansehen? Wie will er da ein neues Reich aufrichten? Aber Jesus kannte ihre Gedanken. Jesus las ihre Gedanken und antwortete: Womit wollen wir das Reich Gottes vergleichen? Und durch welches Gleichnis wollen wir es abbilden? Diesen Text steht in Markus 4, Vers 30, den ich gerade gelesen habe, als Jesus ihre Gedanken las. Mit irdischen Reichen war und ist nichts vergleichbar. Keine Staatsform kann als Modell zu einer Veranschaulichung dienen. Es ist, so fuhr Jesus fort, wie ein Senfkorn. Ein Senfkorn, wenn es gesät wird aufs Land, so ist es das kleinste unter den Samenkörner auf Erden. Und wenn es gesät wird, so geht es auf und wird größer als alle anderen Körner und Kräuter und treibt große Zweige, sodass die Vögel unter den Himmel unter seinen Schatten wohnen können. Nachzulesen in Markus 4, 31 und 32. Der Same keimt dadurch, dass sich die Lebenskraft entfaltet, die Gott in ihn gelegt hat. Also der Samenkorn, das hat mich auch schon immer gewundert und bewundert, solange wie er in eine Schublade liegt oder in ein Tütchen ist, passiert nichts. Aber da muss trotzdem was drin sein, denn in dem Moment, wo man ihm in der Erde steckt und ein bisschen Wasser gibt, da fängt es an. Da stirbt der Korn und seine Wurzeln schlagen aus. Also das ist die Kraft, die Gott hineingelegt hat und was wir Menschen nicht können, auch wenn wir Gott nicht anerkennen wollen, leben können wir nicht erschaffen. Das macht Gott und das fängt an schon in einem kleinen Samenkorn. Und so ist es auch mit dem Reich Christi und eine neue Schöpfung. Die Grundsätze, nach denen es sich entwickelt, sind denen entgegengesetzt, die für die Reiche dieser Welt gelten. Also irdische Regierungen herrschen durch Machtausübung und behaupten sich durch Krieg. Man braucht nur den Fernseher anzumachen, um sie davon zu überzeugen, dass diese Aussage stimmt. Die Gründe des neuen Reiches dagegen ist der Friedefürst. Die Heilige Schrift symbolisiert weltliche Reiche durch ein Raubtier oder Raubtiere. Also die starken Tiere wie Löwen, die Raubtiere, das ist das zu vergleichen mit weltlichen Reichen. Christus dagegen bezeichnet sie oder Mann oder wir oder die Bibel als Gottes Lamm. Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Nachzulesen in 1. Johannes 1, 29. Sein Regierungsprogramm kennt keine Anwendung nackter Gewalt, um das Gewissen zu beherrschen. Die Juden erwarteten, dass das Reich Gottes auf die gleiche Art und Weise entstehen würde wie die Reiche dieser Welt, nach der gleichen und dieselben Methode. Durch äußerliche Maßnahmen wollen sie der Gerechtigkeit zum Sieg verhelfen und erdachten zu diesem Zweck allerlei Methoden und Pläne, um das umzusetzen. Aber Christus wirkt gegen Irrtum und Sünde, indem er den Grundsatz der Wahrheit und Gerechtigkeit in unser Herz pflanzt. Als Jesus das Gleichnis erzählte von dem Senfkorn, konnte man überall Senfpflanzen sehen. Sie überragten Gras und Getreide und wiegten ihre Zweige im Wind. Und diese Riesenpflanzen stammen aus ein winziges Samenkörnchen. Zuerst waren es nur zarte Schößlinge, ein wenig aufgekeimt, die aber bereits große Lebenskraft in sich hatten. Sie wuchsen und gediehen, bis die Pflanze ihre volle Größe erreicht hatten und die Vögel zwischen ihrem Blattwerk singen und von Zweig zu Zweig flattern konnten. Das Bild behalte im Auge. Der kleine Samen, ein kleines Schößling, er keimt ein bisschen auf, ist so gut wie noch nicht zu erkennen. Und genauso ist es auch mit dem Reich Christi. Auch sie sah anfangs bescheiden und sehr unbedeutend aus. Und im Vergleich mit den Reichen dieser Welt scheint es das Allergeringste zu sein. Für die Mächtigen dieser Erde war der Anspruch Christi, ein König zu sein, geradezu lächerlich. Doch das Reich des Evangeliums barg mit den mächtigen Wahrheiten, die der Herr seinen Nachfolgern anvertraut hatte, göttliche Lebenskraft in sich. Wie schnell wuchs es? Wie schnell gewann es an Einfluss? Als Christus das Gleichnis erzählte, bestand sein neues Reich erst aus ein wenig galiläischen Fischern, die aufgrund ihrer Armut, Einfalt und geringer Zahl von den meisten Menschen gemieden wurden. Aber dennoch sollte das Senfkorn wachsen und mit seinen Zweigen schließlich die ganze Welt bedecken. Wenn die irdischen Reiche, die die Menschen damals ehrfürchtig bewunderten, längst untergegangen sind oder untergegangen sein werden, sollte das Reich Christi als gewaltige, weitreichende Macht fortbestehen. Auch das Wirken der Gnade beginnt in unserem Herzen zunächst ganz schwach. Wir hören ein Wort. Ein Lichtstrahl erreicht unsere Seele. Ein Einfluss wird spürbar. Und das ist der Beginn. Der Beginn eines neuen Lebens, dessen Folgen kein Mensch ermessen kann. Das Gleichnis vom Senfkorn veranschaulicht nicht nur das Wachstum des Reiches Christi insgesamt, sondern auch jede einzelne Wachstumsstufe. Gott hat für jede Generation seine Gemeinde eine neue, besondere Wahrheit und Aufgabe. Und diese Wahrheit bleibt den Klugen und Weltweisen verborgen. Eröffnet sich aber den kindlichen Demütigen. Sie verlangt von uns Selbstaufgabe und kämpferischen Einsatz. Zuerst findet sie stets nur wenige, die für sie eintreten. Ihnen wird von den Mächtigen dieser Erde und von einer verweltlichen Kirche Widerstand und Verachtung entgegengebracht. Ein Beispiel. So prangerte zum Beispiel Johannes der Täufer, der Wegbereiter Christi, als einziger den Stolz der Juden und ihre Formenwesen an. Er hatte den Mut, in der Wüste die Leute auf ihre Fehler hinzuweisen und zu sagen, kehret um. Oder denken wir an die Apostel, die als Erste das Christentum nach Europa brachten. Völlig aussichtslos erschien das Unternehmen, der beiden Zeltmacher Paulus und Silas, als sie sich mit ihren Begleitern in Troas nach Philippi einschifften, also mit ihren Begleitern und auch Begeisterung natürlich. Denken wir auch an den betagten Paulus, der in der Festung des römischen Kaisers trotz seiner Ketten Christus verkündigte. Welchen Kampf führten nur die kleinen Sklaven- und Landarbeitergemeinden mit den heidischen Weltmacht Rom? Also jeder, der den großen Kampf schon mal gelesen hat, weiß, wie kleinere Gemeinden, also in den 15., 16. Jahrhundert, also immer wieder verfolgt worden sind und kämpften mit der Weltmacht Rom. Oder denken wir an Martin Luther, der Mächtige. Wie leistete er Widerstand gegen die mächtige Kirche, dem Meisterwerk weltlicher Weisheit? Widerstand musste er aufbringen und man hat versucht, ihn mundtot zu machen und ihm gedroht. Aber seine Worte, er sagte und erklärte gegen Kaiser, Papst und auf Gottes Wort gestützt: Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Also das sind so Vorbilder, die uns anspornen sollen. Oder denken wir an John Wesley, der inmitten von Formalismus und Sittenlosigkeit und Unglauben Christus und seine Gerechtigkeit predigte. John Wesley ist geboren am 17. Juni 1703. Und das war damals auch eine sehr verrufene Welt, eine verfallene Gesellschaft, eine verlogene Gesellschaft. Und wenn wir uns in die Lage eines Mannes, den die Not der Heiden wie einen eigenen Last bedrückte und deshalb um die Vollmacht gebeten hatten, ihnen die Botschaft von der Liebe Christi bringen zu dürfen, der bekam denn von der Geistlichkeit die Antwort: Ruhig Blut, junger Mann, wenn Gott die Heiden bekehren will, so wird er es ohne ihre und unsere Hilfe tun. Was für eine Verlogenheit. Heute loben wir unsere großen religiösen Denker jener Zeit und jene Männer in den höchsten Tönen, die vor Jahrhunderten die Saat der Wahrheit streuten und setzen ihnen Denkmäler. Aber ist es nicht so, dass viele sich von diesem Werk abwenden und das niedertrampeln wollen, was auch heute noch aus derselben Saat aufkeimt? Haben wir heute keinen Widerstand? So wiederholt sich der alte Ruf. Damals, zur Zeit Jesu, sagten sie: Wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hat. Aber woher dieser Mann, gemeint war Jesus, woher dieser Mann ist, das wissen wir nicht. Wie früher sind auch in unserer Zeit die aktuellen Wahrheiten nicht bei der großen Kirchenführer zu finden, sondern bei Männern und Frauen, die weder zu gelehrt noch zu arrogant sind, um an das Wort Gottes zu glauben. Dazu habe ich noch einen Text aus der Bibel, aus 1. Korinther 1, 26 bis 28. Und dort lesen wir: Erinnert euch, liebe Brüder, dass nur wenige von euch in den Augen der Welt weise oder mächtig oder angesehen waren, als Gott euch berief. Gott hat das ausgewählt, was in den Augen der Welt gering ist, um so diejenigen zu beschämen, die sich selbst für weise halten. Er hat das Schwache gewählt, um das Starke zu erniedrigen. Er hat das erwählt, was von der Welt verachtet und gering geschätzt wird und ist eingesetzt, um das zunichte zu machen, was in der Welt wichtig ist. Und ergänzt wird das noch in 1. Korinther 2, Absatz 5, damit ihr die Kraft Gottes vertraut und nicht auf menschliche Weisheit. Wenn man das liest, stellt man sich die Frage, ist das Christentum gegen rationales Denken? Nein. Christen sollen ihren Verstand gebrauchen, um Fakten zu prüfen und weise Entscheidungen zu treffen. Paulus erklärt hier nur, dass kein noch so großes menschliches Wissen das Werk Christi am Kreuz ersetzen könnte oder überhaupt umgehen kann. Denn wenn das so wäre, dann könnten nämlich nur intellektuell begabte und gut gebildete Menschen zu Christus kommen, nicht aber die gewöhnlichen Menschen oder Kinder. Und Paulus betont weiter, dass der Weg zur Annahme der Erlösung so einfach ist, dass jeder, aber wirklich jeder Mensch ihn verstehen kann, der es möchte. Fähigkeit und Weisheit bringen niemandem in Gottes Reich, sondern nur der Glaube. Deshalb kann niemand prahlen, dass persönliche Leistungen ihm geholfen hätten, sich das ewige Leben zu sichern. In unserer Generation der Endzeit soll das Gleichnis vom Senfkorn eine bemerkenswerte und ruhmreiche Erfüllung finden. Das kleine Samenkorn wird zu einem großen Baum heranwachsen. Und die letzte Warnungs- und Gnadensbotschaft aus Offenbarung 14, die drei Engelsbotschaft soll allen verkündigt werden, die auf Erden wohnen, alle Nationen und Stämmen, alle Sprachen und Völkern, um aus den Heiden ein Volk für seinen Namen oder ein Volk, das seinen Namen trägt, zu gewinnen. Und dann, wenn das geschehen ist, wird das sein, was in Offenbarung 18, Vers 1 steht. Dann wird es heißen, und die Erde wurde von seinen Gottes Herrlichkeit erleuchtet. Und damit möchte ich Schluss machen. Amen.